Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Es ist eine große Ehre für mich hier zu sein und hier in München bei der Janusz Korczak Akademie, Janusz Korczak Haus. Mein zweites Mal hier. Ich war schon einmal hier vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist eine Freude, heute hier zu sein. Ich muss auch sagen, dass mich das Thema sehr interessiert hat und auch inspiriert hat, darüber nachzudenken. Es geht um Erziehung und es geht speziell um die Erziehung und die Fähigkeit von Kindern, Hass zu empfinden und Liebe zu empfinden. Arbeiten diese zwei Sachen zusammen? Entwickeln sie sich unabhängig voneinander? Wie entwickelt sich in Kindern die Reife, was wir Chinuch nennen auf Hebräisch, die Einführung in die Gesellschaft, was das Wort Chinuch eigentlich bedeutet? Und wie läuft die Kindesentwicklung ab? Und insbesondere, wie läuft die Kindesentwicklung ab zum Thema Liebe und zum Thema Hass? Und natürlich als Rabbiner die Frage, wie ist das aus jüdischer Sicht? Wie ist es aus jüdischer Sicht zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt? Wir leben im Augenblick einer Zeit, wo es so scheint, als ob die gewaltsamen Konflikte auf der Welt zugenommen haben. Ich weiß nicht, ob das nur mein subjektives Empfinden ist oder ob Sie genauso denken. Im Global Peace Index von 2014 habe ich nachgelesen, dass von 162 untersuchten Ländern, das sind 99,6% der Weltbevölkerung, von 162 Ländern gab es bei 111 eine Verschlechterung des Friedens und nur bei 51 eine Verbesserung des Friedens. Es ist also anscheinend nicht nur das jetzt im letzten Jahr gewesen, aber es ist offensichtlich, glaube ich, eine Tendenz. Wir haben sehr viele gewaltsame Konflikte. Wir haben eine schwierige Zeit. Man kann versuchen, das zu erklären. Es geht zusammen mit dem Verlust von Machtstrukturen, mit dem Verlust von möglicherweise der Involvierung von den USA, eine zurückgenommene Involvierung von alten Strukturen. Sehr große Strukturen sind in den letzten Jahren zerbrochen. Wir denken nur an den arabischen Frühling. Und damit sind neue zahlreiche Konflikte aufgekommen. Der Islamische Staat, der Bürgerkrieg in Syrien, das sind nur Beispiele davon, wie wir das Gefühl haben, dass wir in größeren Zeiten von Gewalt leben und damit verbunden natürlich in Zeiten auch von Hass leben. Und wir fragen uns, wo kommt dieser Hass her, wie entwickelt er sich und wie entwickelt sich die Liebe? Und in diesem Zusammenhang interessiert uns heute Abend vor allen Dingen die Frage, wie das mit Kindern ist. Wie ist die Entwicklung von Kindern im Bezug von Hassen? Wie lernen Kinder hassen? Wann lernen Kinder hassen? Natürlich in diesen gewaltsamen Konflikten, die wir auf der Welt sehen, sind Kinder nicht primär involviert. Die Konflikte werden zum größten Teil von Erwachsenen ausgetragen. Aber die Kinder sind zum Teil ganz klar die Opfer in diesen Konflikten, aber sie sind zum Teil auch involviert. Sie werden auch hereingezogen. Sie können sich nicht beschützen, sie können nicht wegrennen und sie werden zwangsläufig mit involviert in diese Konflikte. Und in ihnen entwickeln sich zum Teil Hass, zum Teil Liebe. Wie ist es möglich, in solchen Situationen Hass und Liebe zu empfinden und was sagt das Judentum dazu? Ich möchte anfangen, indem ich ein bisschen etwas über die Entwicklung allgemein sage. Es muss aber klar sein, dass wenn ich jetzt über diese Entwicklung spreche und speziell die Entwicklung von Kindern, ja, wir beobachten das Verhalten von Kindern, dann ist es nicht möglich, nur eine Meinung darzustellen, weil wenn ich das tun würde, wäre es garantiert falsch. Es ist aber auch nicht möglich, alle Meinungen darzustellen, weil sonst sind wir hinterher genauso schlau, wie wir waren. Das ist nun mal in der Natur der Sache, dass bei der Frage von Erziehung und Pädagogik streiten sich die Geister, insbesondere in den ganz großen und wesentlichen Fragen, was ein Einfluss hat und wie groß dieser Einfluss ist. Und hier sind wir auch gleich schon bei dem Problem. Denn jedes Mal, wenn man einen Faktor identifiziert, wenn man sagt, das ist ein wesentlicher Faktor, der bei der Reife, bei der Erziehung, bei der Entwicklung der Kinder eine Rolle spielt, und wenn er fehlt, dann ist es ein Problem, und wenn er anwesend ist, dann wirkt er fördernd. Da haben wir gleich ein Problem, weil viele von diesen Faktoren durch andere ersetzt werden oder substituiert werden, wenn einer von ihnen fehlt. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, Aussagen darüber zu machen, was eigentlich genau die Entwicklung von Kindern beeinflusst. Nichtsdestotrotz möchte ich versuchen, ein paar Worte darüber zu sagen, zunächst mal aus dem wissenschaftlichen Teil und danach aus dem jüdischen Teil. Für den wissenschaftlichen Teil habe ich einen Artikel gefunden. Ich bin selber kein Pädagoge, also musste ich auf Literatur zurückgreifen, die ich gelesen habe. Und interessanterweise habe ich was gefunden beim Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. Ich habe mir gedacht, wenn ich nach München komme und die Leute hier beeindrucken möchte, dann muss ich mindestens etwas vom Bayerischen Staatsministerium sagen, sonst kann ich das total vergessen. Also hier kommen die Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Erziehung von den Bayerischen Staatsministerium. Wenn man ein Kind sieht und man kennt die Eltern, ist man sehr oft verleitet, so etwas zu sagen wie, das hat das Kind von seinen Eltern. Jetzt, wenn man darüber nachdenkt, kann das zwei verschiedene Sachen bedeuten. Das kann entweder bedeuten, die Eltern sind genau so, ja, die Eltern haben genauso eine Veranlagung und es ist kein Wunder, dass das Kind genauso sich entwickelt hat. Oder man kann damit meinen, nein, das ist ein bestimmtes Verhalten, welches die Eltern an den Tag legen und die Kinder haben das gelernt, haben es erlernt, sich genauso auf diese Art und Weise zu verhalten. Wir sehen also, es gibt einen Streit und es ist ein alter Streit zwischen der Frage von Umwelt und Anlage. Umwelt, die Einflüsse der Umwelt auf die Erziehung bzw. auf die Entwicklung von dem Kind und auf der anderen Seite die Anlage, die genetische Komponente. Dieser Konflikt ist wie gesagt ein alter Konflikt. Erstmals in der Literatur erwähnt wurde 1876 in London, als eine Studie erschienen ist mit dem Titel »Die Geschichte der Zwillinge als Prüfstein der Kräfte von Anlage um Umwelt«. Das war 1876. Und das Ganze, diese Studie wurde herausgebracht von einem Sir Francis Galton, der interessanterweise ein Vetter von Charles Darwin war. Das heißt, es ist nicht ganz zufällig, dass er sozusagen sich auch mit dieser Frage beschäftigt hat. Und genauso wie sein Vetter, wie Charles Darwin selber, hat er für ziemlich explosiven Gesprächsstoff gesorgt, der noch viele Jahre danach diskutiert wurde. Diese Diskussion ist dann weitergegangen. Was ist wichtiger? Ist die Anlage wichtiger? Ist die Umwelt wichtiger? Welches von den beiden ist sozusagen wichtiger? Jetzt ist es natürlich jedem klar, dass es kann eine schönste genetische Anlage in einem Menschen sein. Wenn das Umfeld nicht stimmt, dann entwickelt sie sich nicht. Aber genauso auch umgekehrt, man kann die schönsten Erziehungsmethoden haben. Wenn die Anlage in dem Menschen nicht vorhanden ist, dann entwickelt sich das nicht weiter daraus. Nichtsdestotrotz hat die Wissenschaft einige Punkte identifiziert, wo sie sagt, hier können wir das relativ genau zuordnen. Zum einen gibt es eine Art von strukturellen genetischen Merkmalen. Das bedeutet, dazu zählen die genetische Ausstattung eines Menschen, die Augenfarbe, die Haarfarbe, die Größe, die Körpergröße und so weiter. Interessanterweise, und das hat mich ein bisschen überrascht, dazu gehört auch das Temperament. Temperament scheint eine Sache zu sein, die genetisch vererbt wird, ja, ebenso wie die Aktivität und die Vitalität. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es, nennen wir es mal, biopsychische Disposition. Das bedeutet genetische Veranlagung zu bestimmten psychischen Verhalten. Die Disposition als Begriff ist immer eine Art von Potenzial. In dem Menschen steckt also von der Genetik her das Potenzial, dass er sich psychologisch in eine bestimmte Art und Weise entwickeln wird. Wobei man sagen muss, das ist von der Umgebung abhängig, ob er sich in diese Art und Weise entwickeln wird oder ob er sich nicht entwickeln wird. Ob die Umgebung ihn darin fördern wird oder ob das nicht der Fall sein wird. Und das sehen wir auch in der Biologie selber, wo wir viele Gene haben. Diese Gene sind manchmal dormant, sie schlafen, sie entwickeln sich nicht und dann kommt irgendein Impuls von der Umwelt und dann entwickelt sich dieses Gen, dann wird dieses Gen exprimiert. Das ist nicht nur in der molekularen Biologie so, sondern das ist auch in der Biopsychologie so, wenn man so möchte. Das heißt also, diese genetischen Dispositionen, die der Mensch hat, können sich nur umweltabhängig entwickeln. Ja, wenn eine Umwelt auf bestimmte Art und Weise auf diesen Menschen wirkt, dann entwickelt er sich. Ja, zu diesen Dispositionen gehört zum Beispiel eine Fähigkeit zum Erlernen einer Sprache, zur Gewissensbildung und zur Bindungsfähigkeit, also auch menschliche Beziehungen einzugehen, Vitalität und Sensibilität. aber auch interessanterweise die individuelle Obergrenze für Intelligenz und Spezialbegabungen scheinen auch genetisch in, zumindest in Dispositionen vorzuliegen. Die erlernte Seite, die gelernte Seite bezeichnen wir als Sachen, die im Laufe des Lebens durch Erfahrung oder durch Übung erworben wurden. Und das hier kommt immer der Begriff der Sozialisation. Das bedeutet also das Hineinwachsen in die Umwelt, in der man sich selber entwickelt, in den sozialen Raum, in dem man sich selber entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel das Erlernen einer Sprache und deren Regeln, das es erlernt. Dazu gehört der Sinn von Symbolen, die Regeln des sozialen Umgangs und des Verhaltens bei spezifischen Anlässen, wie ich mich jetzt zum Beispiel auf so einem Anlass hier zu verhalten habe. Das ist alles erlernt, ebenso auch wie die Wahrnehmung von sozialen Positionen, die Anerkennung von sozialen Positionen von verschiedenen Menschen einordnen zu können, höher und niedriger, wie muss ich mich ihm gegenüber verhalten. Und es gibt eine Vielzahl von Art und Weisen, wie dieser Erlernungsprozess stattfindet, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Was ist nun die Lösung von diesem Konflikt? Was ist nun wichtiger, die Anlage oder auf der anderen Seite die Umwelt? Es ist heute die akzeptierte Position natürlich, dass der Mensch ein Ergebnis von einer Wechselwirkung ist zwischen Anlage und Umweltfaktoren und dass die meisten Verhaltensweisen eine ererbte Basis haben. Und von dieser Basis aus entwickelt sich jetzt die Persönlichkeit von diesem Menschen. Aber gleichzeitig ist er auch durch Lernprozesse modifizierbar. Das ist so ungefähr die Erkenntnis von der Wissenschaft. Es gibt also eine genetische Basis in uns, aber es gibt dann anschließend die Entwicklung, die das Ganze in eine bestimmte Bahn lenkt. Und diese Entwicklung ist natürlich abhängig von der Umwelt, in der wir aufwachsen, von dem Ort, in dem wir aufwachsen. Und wenn wir von Entwicklung sprechen, dann muss das die Wissenschaft, wenn die Wissenschaft von Entwicklung spricht, dann spricht sie nicht unbedingt in Entwicklung im Sinne von, hier kommt der Mensch weiter, hier erlernt er Neues, hier entwickelt er sich zu einer größeren Tiefe. Tatsache ist, dass Entwicklung manchmal auch zurückgehen kann. Es kann manchmal zu einer Erstarrung und Handlungsunfähigkeit kommen. Und manchmal kommt es auch zu Vorurteilen und festen Meinungen. Das alles ist Teil von einem Entwicklungsprozess, einem negativen Entwicklungsprozess, aber nichtsdestotrotz auch einem Entwicklungsprozess. So ist zum Beispiel zu erklären, warum viele Menschen der Meinung sind, dass Mädchen interessieren sich nicht für Technik. Das ist eine erlernte Sache, wo einfach man sozusagen damit aufgewachsen ist, ja, Mädchen interessieren sich nicht für Technik. Und irgendwann entwickelt man sich sozusagen zurück aus der Offenheit von, na, jeder kann Technik lernen und alle sind gleich interessiert oder zumindest alle haben das gleiche Potenzial, sich dafür zu interessieren, hin zu Vorurteilen, hin zu, nein, Mädchen interessieren sich nicht für Technik und vielen anderen. Auch das ist unter dem Begriff der Entwicklung mit zu subsumieren. Okay, wie ist nun die jüdische Sicht zu all diesen Fragestellungen? Wie viel sagt das Judentum ist Genetik? Wie viel sagt das Judentum ist erlernt und inwieweit sind wir damit auch natürlich für unsere Handlungen verantwortlich und wie funktioniert das Ganze, die Konditionierung durch unsere Umwelt und auch unser eigener Wille, uns selber zu ändern. Wie verstehen wir das? Es gibt, um anzufangen mit dem Begriff der Anlage, mit dem Begriff der Genetik, auch das Judentum deutet das auf eine gewisse Art und Weise an verschiedenen Orten. Zunächst mal sagt der Talmud im Traktat Sanhedrin, wenn ein Mensch mehrere Münzen mit einem Stempel prägt, so gleichen sie alle einander, aber der Heilige, gepriesen sei er, also Gott, prägt jeden Menschen mit dem Stempel des Urmenschen und doch gleicht nicht einer dem anderen. Diese Quelle sagt mehrere Sachen aus. Zum einen sagt sie aus, dass natürlich alle Menschen äußerlich auf eine gewisse Art und Weise gleich sind, aber innerlich doch unterschiedlich sind. Jetzt, das klingt ziemlich trivial, aber ich glaube, dass dieses unterschiedliche Erschaffensein von den einzelnen Menschen schon ein Hinweis darauf ist, dass es den Meinungen widerspricht, die sagen, alle Menschen haben sozusagen das gleiche Potenzial in sich. Es ist nur eine Frage der Erziehung, es ist nur eine Frage der Entwicklung und dann kann jeder Mensch sozusagen von ganz unten nach ganz oben kommen und sich unglaublich weit entwickeln. Das scheint dem zu widersprechen. Diese Quelle scheint schon erstmal zu sagen, es gibt eine gewisse Grundausstattung, mit dem der Mensch erschaffen ist. Und dann kommt man nicht umhin, auch den Begriff von Masal zu erklären. Das Traktat Shabbat, also der Talmud im Shabbat, sagt folgendes Zitat. Rabbi Hanina sagte, Masal macht einen weise, Masal macht einen reich und es gibt Masal für Juden. Rabbi Yochanan sagte, es gibt kein Masal für Juden. Das ist eine interessante Aussage aus mehreren Gründen. Erstens sehen wir hier in diesem talmudischen Zitat, dass es eine Meinungsverschiedenheit gibt zwischen Rabbi Hanina und Rabbi Yochanan. Es ist nicht eindeutig, ob Masal, und ich werde gleich erklären, was dieses Masal ist, ob dieses Masal einen Einfluss auf uns hat. Und die zweite Sache, die werde ich gleich noch erklären. Masal wird normalerweise, also wenn man das auf Hebräisch einfach nur benutzt, dann bedeutet es Glück. Aber Masal bedeutet mehr als Glück. Masal bedeutet so etwas wie Schicksal. Im Grunde genommen, Masalot auf Hebräisch sind eigentlich Sternenkonstellationen. Und die Rede hier ist tatsächlich davon, ob diese Sternkonstellation, ob diese astronomischen Phänomene, unter denen ein Mensch geboren wird, ob sie einen Einfluss auf den Menschen haben, auf die Persönlichkeit des Menschen und auch auf die Entwicklung von diesen Menschen. Das ist die Frage. Und dementsprechend auch der Einfluss, ob sozusagen diese Masalot auch einen Einfluss haben auf die Juden. Wenn wir uns das genau anschauen, und das Masal verstehen als eine göttliche Fügung oder eine Art von göttlichem Schicksal, dann müssen wir uns diesen Satz von Rabbi Hanina noch einmal genau anschauen und ein bisschen differenzieren. Er sagt, Masal macht einen weise, Masal macht einen reich. Aber das ist nicht das Gleiche. Ich glaube nämlich, dass reich zu sein auf eine gewisse Art und Weise ein Faktor ist von der Umwelt, in der wir leben. Wir können nicht alleine darüber entscheiden, ob wir reich werden. So viele Menschen haben viele gute Ideen gehabt, haben alles Mögliche ausprobiert und sind nicht reich geworden. Und wieder andere haben irgendeine komische Idee gehabt, sind mit den richtigen Leuten zusammengekommen, konnten das entwickeln und sind ganz groß rausgekommen damit. Das heißt also, die Aussage, Masal macht ein Reich, scheint zu sagen, dass die Umwelt einen großen Einfluss auf uns hat und auf dem, was passiert. Masal macht einen weise, scheint aber das Gegenteil davon zu sagen. Weisheit liegt nicht unbedingt daran an den Erziehungsmethoden, sicherlich zum Teil auch, aber Weisheit setzt sehr viele genetische Dispositionen voraus. Für Weisheit braucht man Intelligenz, man braucht Talente, man braucht Wissensdurst, Gedächtnis, man braucht Einsichtigkeit und so weiter. Das sind alles Faktoren, die man sozusagen hat oder man hat sie nicht. Weisheit ist aber auch, sagt Rabbi Hanina, von Masal abhängig. Und so scheint es zu sein, dass dieses Masal, diese Sternkonstellationen, wenn sie denn einen Einfluss auf uns ausüben und auf die Art und Weise, wer wir sind von Geburt an und wie wir uns entwickeln, scheinen in beide Kategorien mit einzugreifen. Das heißt, auf der einen Seite einzugreifen in die Kategorie von Anlage, auf der anderen Seite einzugreifen in die Kategorie von Umwelt. Der Talmud gibt ein sehr konkretes Beispiel. Der Talmud sagt, dass ein Mensch, der unter der Konstellation von Mars oder unter dem Einfluss von dem Planeten Mars geboren ist, wird sich zum blutrünstigen Menschen entwickeln. Und es liegt in seiner Entscheidung, aber was er damit macht. Wenn er sich sozusagen in eine gute Richtung bewegt, dann wird er ein Scheuchritt. Das bedeutet, er wird Tiere schlachten. Und wenn er sich negativ entwickelt, dann wird er ein Mörder werden. Und es gibt zwei Personen, die der Talmud identifiziert, die unter diesem Sternzeichen von Mars geboren wurden. Und das waren Esav, der Bruder von Jakob, und König David HaMelech. Beide waren unter dem Einfluss von dem Mars geboren. Beide hatten diese Natur in sich, eine Art von Brutalität in sich. Und trotzdem haben sich beide, kann man sagen, quasi absolut gegensätzlich entwickelt, obwohl sie die gleiche Voraussetzung hatten. Das heißt also, trotz allem natürlich, das Judentum erkennt an, dass sowohl Anlage als auch Umwelt irgendwo die Entwicklung mit festlegen. Aber man hat dort mit seinen eigenen Entscheidungen, mit seiner Bereitschaft, wie man sich entwickeln möchte, natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Reden wir ein bisschen mehr über Kinder. Und reden wir ein bisschen mehr über die Fähigkeit von Kindern zu lieben und die Fähigkeit von Kindern zu hassen. Ich möchte damit anfangen, ein bisschen zu analysieren, wann und wie Kinder die Fähigkeit haben, Gutes zu tun. Es gibt eine hochinteressante Textstelle hierzu, und zwar heißt das Avot der Rabbi Nassen. Das ist ein Teil von der Mishnah, wenn man so möchte, also ein Teil von Texten, die vor ungefähr 2000 Jahren schon entstanden sind. Und eine von diesen Textstellen sagt dieser Rabbi Nassen, dass es zwei verschiedene Triebe in uns Menschen gibt. Und zwar den sogenannten Yetzer Tov und Yetzer Hara. Das bedeutet den guten Trieb und den bösen Trieb. Ja? Yetzer Tov ist der gute Trieb, Yetzer Hara ist der böse Trieb. Das wird so auf diese Art und Weise dargestellt. Und die Frage, die sich dieser Rabbiner gestellt hat, ist, ab wann entwickelt sich der gute Trieb? Und er sagt Folgendes. Er fängt an mit dem bösen Trieb und er analysiert den bösen Trieb. Und er sagt Folgendes. Ich lese es jetzt nicht auf Hebräisch vor, sondern ich übersetze, während ich das lese. Wann entwickelt oder wie, was tut der böse Trieb? Was sagt er? Ja, und wie entwickelt er sich? Und er sagt einen äußerst interessanten Satz. Er sagt, mit 13 Jahre älter ist der böse Trieb dem guten Trieb. Ja, der böse Trieb ist sozusagen von der Geburt an in dem Menschen schon vorhanden. Und wenn er anfängt, als Kind sozusagen Sünden zu begehen, aus der Sicht des Judentums, also gegen die Tora zu handeln, dann sagt der böse Trieb sozusagen gar nichts, sondern er entwickelt das einfach nur, er unterstützt das, er steckt dahinter. Und dann sagt er, nach 13 Jahren wird der gute Trieb geboren. Das bedeutet, diese Textstelle sagt, dass mit 13 Jahren plötzlich, so scheint es, ein Yetzer Tov, ein guter Trieb auf der Bildfläche erscheint. Und das bis zu diesem Zeitpunkt scheinbar überhaupt nicht dort war. Und was tut dieser gute Trieb? Er sagt ihm, wenn er zum Beispiel, das Beispiel wird hier gebracht, wenn er jemanden umbringen möchte, dann spricht dieser gute Trieb zu ihm und sagt ihm, du leerer Kopf, weißt du nicht, dass es steht in der Tora, derjenige, der das Blut vergießt, der wird auch getötet werden. Und noch andere Beispiele werden gebracht. Jetzt ist es natürlich klar, dass zu diesem Zeitpunkt der Mensch schon weiß, was in der Tora steht. Dafür braucht er diesen Trieb nicht, um ihm das zu sagen. Aber wir wollen trotzdem versuchen zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Wir sehen also hier scheinbar der gute Trieb, dieser Yetzer Tov, erscheint plötzlich, ja, und er erscheint mit ungefähr 13 Jahren. Soll das bedeuten, will uns das sagen, dass Kinder bis zum Alter von 13 Jahren keine guten Taten vollbringen können? Will uns das sagen, dass Kinder im Grunde genommen immer nur imitieren, was die Erwachsenen tun, oder dass sie das aus Angst vor Strafe tun und dass Kinder im Grunde genommen selber gar nicht die Fähigkeit haben, bis zum Alter von 12 oder 13 Jahren Gutes zu tun? Wir sehen doch, dass Kinder sehr viel Gutes tun und wir sehen das auch oft auf so eine Art von Altruismus und Großzügigkeit beruht. Wie können wir dann behaupten, dass sozusagen dieser gute Trieb erst mit 13 Jahren auf der Bildfläche erscheint? Der böse Trieb wird in der Tora folgendermaßen beschrieben. Rabbi Nachman, nicht in der Tora, Entschuldigung, im Midrasch und auch ein Teil der mündlichen Lehre. Rabbi Nachman sagt im Namen von Rabbi Shmuel, siehe, es war gut, bezieht sich auf Yetzer Tov, auf den guten Trieb, und siehe, es war sehr gut, bezieht sich auf den schlechten Trieb. Sie wissen vielleicht, am Anfang von der Tora, als Gott die Welt erschafft und die einzelnen Tage durchgeht, steht dort immer nach jedem Akt der Schaffung steht und es war gut und es war gut und einmal steht dort und es war sehr gut. Und es war sehr gut, bezieht sich auf den bösen Trieb und es war gut, bezieht sich auf den schlechten Trieb. Jetzt das scheint ein bisschen ungewöhnlich zu sein. Und deswegen sagt dieser Midrasch auch weiter, kann denn der böse Trieb als sehr gut bezeichnet werden? Das wäre doch außergewöhnlich. Ja, wie kann man etwas Böses als sehr gut bezeichnen? Antwortet der Midrasch selber, aber ohne diesen bösen Trieb würde kein Mann ein Haus bauen, heiraten und Kinder zeugen oder Geschäfte machen. Das bedeutet, wir müssen uns diesen bösen Trieb nicht vorstellen wie ein Dämon oder wie der symbolische böse Engel, der bei uns auf der Schulter sitzt und dem gegenüber der gute Trieb mit dem guten Engel auf der anderen Schulter und die beiden flüstern einem die ganze Zeit zu, was man tun soll, sondern wir müssen verstehen, dass dieser Yetzerah, dieser böse Trieb, keine eben von diesen negativen oder dämonischen Kräften ist, sondern vielmehr ein Streben nach Vergnügen, ein Streben nach Eigentum, ja, und ein Streben nach Sicherheit. Und wenn das nicht kontrolliert wird, wenn das nicht einer gewissen Moral unterworfen wird, was dann passiert, ist, dass es dann ausufert und zu Bösen führen kann. Aber im Grunde genommen ist dieser böse Trieb nichts anderes als ein Streben nach Vergnügen, nach Eigentum und danach sich in Sicherheit zu befinden. Und analog dazu können wir nun auch diesen Yetzer Tov verstehen, diesen guten Trieb. Der Yetzer Tov wird verstanden als etwas Limitierendes und moralisch Leitendes. Das ist, was es ist. Es ist eine Art von moralisch leitendem Verständnis, welches ungefähr in diesem Zeitalter von plus minus 12, 13 Jahren auftaucht. Und wir müssen sagen, dass es nicht plötzlich auftaucht, dass sozusagen mit dem Morgen des 13. oder 12. Geburtstags plötzlich das Kind in der Lage ist, moralische Entscheidungen zu treffen, sondern wir müssen sagen, dass bis zu diesem Zeitpunkt, dass die Kindesentwicklung, die moralische Kindesentwicklung so weit vorangetreten ist, dass das Kind verantwortlich gemacht werden kann. Und deswegen sind Kinder im Alter von 12 Mädchen und im Alter von 13 im Fall von Jungen laut dem jüdischen Gesetz auch mündig und auch verantwortlich für ihr eigenes Verhalten. Es beruht darauf, dass zu diesem Zeitpunkt das moralische Verständnis sich ausreichend entwickelt hat, um auch zur Verantwortung gezogen werden zu können. Das bedeutet also, dass Kinder durchaus schon vorher in der Lage sind, auch wenn ihnen dieses moralische Urteilsvermögen fehlt, bedeutet das keinesfalls, dass Kinder nicht schon vorher in der Lage sind, gute Akte und auch altruistische Taten zu vollbringen. Gibt es so etwas wie ein böses Kind? Das ist eine Frage, die man sich vielleicht fragt. Gibt es so etwas wie ein böses Kind? Sind Kinder dann von Grund auf gut? Oder gibt es tatsächlich so etwas wie ein böses Kind? Ich möchte hier nicht lange darauf eingehen, aber es gibt einen Fall in der Tora, der äußerst außergewöhnlich ist. Und dieser Fall heißt Ben Sorer Umore. Was bedeutet so etwas wie ein unbändiges und widerspenstiges Kind, ein unbändiger und widerspenstiger Sohn. Und wenn ich Ihnen diese Textstelle jetzt vorlese, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, dann werden Sie erstmal schockiert sein. Deswegen warne ich Sie vor. Und danach werde ich das Ganze in einen Kontext setzen, in Verbindung mit dem Talmud. Aber die Tora beschäftigt sich mit dieser Frage, gibt es so etwas wie ein böses Kind? Und die Tora antwortet, ja, es gibt so etwas. Und so heißt es hier folgendermaßen. Wenn ein Mann einen unbändigen und widerspenstigen Sohn hat, der nicht gehorcht der Stimme seines Vaters und der Stimme seiner Mutter, und sie züchtigen ihn, aber er gehorcht ihm nicht, so sollen ihn sein Vater und seine Mutter ergreifen und ihn hinausführen zu den Ältesten seiner Stadt und in das Tor seines Ortes. Und sie sprechen zu den Ältesten seiner Stadt, dieser unser Sohn ist unbändig und widerspenstig. Er gehorcht nicht unserer Stimme, ein Schlemmer und ein Säufer. Und es sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er stirbt. Ein absolut schockierendes Textstelle, die uns hier scheinbar sagt, dass ein Kind, welches außer Kontrolle ist in seiner Erziehung, so von den eigenen Eltern zur Exekution geführt werden muss, aufgrund von der Verurteilung von einem Beit Din, aufgrund von der Verurteilung von einem jüdischen Gericht. Sie können es nicht selber exekutieren, sie können es nicht selber entscheiden, aber er muss tatsächlich dem Gericht vorgeführt werden und das müssen die Eltern machen. Jetzt, das ist eine ganz außergewöhnliche Sache, dass es tatsächlich so etwas gibt. Der Talmud erklärt zunächst mal, dass der Zeitraum, in dem sich dieses Kind befinden kann, und der Talmud leitet das durch logische Deduktion bzw. durch Exegese ab, der Zeitraum ist eigentlich nur vom 13. Geburtstag bis 3 Monate danach. Nur dann, weil vor dem 13. Geburtstag haben wir gerade gelernt, ist das Kind unmündig und kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber mit 13 Jahren und mehr als 3 Monaten ungefähr gilt das Kind schon als Erwachsener und nicht mehr als Sohn. Ja, das heißt ja hier spezifisch, er soll seinen Sohn bringen. Und der Talmud, ich werde das jetzt nicht alles ausführen, wie der Talmud das beweist, aber der Talmud beweist, dass es kann sich nur um diesen engen Zeitraum handeln, wo das Ganze passieren kann. Ja, und ferner sagt der Talmud noch viele andere Sachen, die auch Gesetze sind in diesem Zusammenhang, die abgeleitet werden. Zum Beispiel, er ist nur dann schuldig, wenn er eine signifikante und große Menge an Fleisch und an Wein konsumiert hat. Und auch dieses Fleisch und dieser Wein muss koscher sein. Ja, und er darf nicht im Rahmen von einer religiösen Veranstaltung verabreicht worden sein. Ja, er muss es seinen beiden Eltern gestohlen haben und muss es anschließend an einem sicheren Ort in Ruhe verzehrt haben. Ja, er darf nicht auf die Zurechtweisung reagieren. Wir haben gerade gelesen, dass die Eltern ihn zurechtweisen müssen. Er darf nicht auf diese Zurechtweisung reagieren. Nur wenn all diese Sachen sozusagen erfüllt sind, nur dann kann er verurteilt werden. Und schließlich noch viele andere Details, die dort stehen. Die Eltern dürfen zum Beispiel nicht ohne Hand oder ohne Finger sein. Sie dürfen nicht lahm sein. Sie dürfen nicht blind sein. Sie dürfen nicht geistig unterentwickelt sein, stumm oder taub. Eine ganze Menge von Gesetzen und Bedingungen, die sich aus dem Text selber ergeben, wenn man diesen Text genau durchliest. Es wird einen nicht verwundern, dass nach all diesen Bedingungen, die wir jetzt genannt haben, der Talmud selber sagt, in Sanhedrin, es gab niemals einen unbändigen und widerspenstigen Sohn, und also eine Verurteilung von einem unbändigen und widerspenstigen Sohn, und es wird auch in Zukunft niemals einen geben. Ja? Stellt sich die Frage, na dann, wofür steht es in der Tora? Wofür ist das dort? Und der Talmud sagt, interessant, nach dieser Meinung sagt der Talmud, warum wurde dieses Gesetz dann gegeben? Damit du es lernst und dafür einen Verdienst bekommen sollst. Jetzt, das ist nicht einfach so trivial, wie es klingt. Ja, die Tora bringt irgendwelche komplizierten Halacha, komplizierte Gesetze, wie mit so einem Kind zu verfahren ist. Und am Ende stellt sich heraus, so ein Kind gibt es überhaupt nicht. Offensichtlich gibt es hier sehr viel und sehr viele unterschiedliche Sachen zu lernen im Umgang mit Kindern und insbesondere im Umgang dazu, worauf man achten muss, damit eine Kindesentwicklung sich nicht negativ entwickelt. Ja? Eine Sache zum Beispiel ist, die Warnung vor dieser Völlerei, vor diesem Alkoholsucht, vor Drogenkonsum und dem damit verbundenen Diebstahl. Die Tora geht davon aus, dass ein Kind, welches diese zwei Charakteristiken miteinander vereinbart, auf der einen Seite die Völlerei und der Alkoholsucht, dahinter steht Maßlosigkeit, dahinter steht Disziplinlosigkeit und Kontrollverlust. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die kriminellen Beschaffungsmethoden, ja, dass das eine tödliche Kombination ist und dass man natürlich sehr darauf achten muss, dass sich ein Kind niemals in diese Richtung entwickelt. Dann heißt es zum Beispiel, dass das Kind nur dann ein Ben Sorero Morel wird, also nur dann ein widerspenstiges Kind wird, wenn es von seinem Vater und von seiner Mutter gestohlen hat. Wenn er sich das Essen woanders stiehlt, dann gibt es überhaupt gar kein Problem. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er ständig eine Gelegenheit dazu hat, weil sein Vater und seine Mutter, das sind die Leute, mit denen er ständig sozusagen umgeben ist. Das heißt, eine ständige Gelegenheit beeinflusst den Menschen. Ständige Gewohnheiten können einen unglaublich großen Einfluss auf uns haben. Wir haben vorhin gesagt, es gibt Anlage und es gibt Umwelt. Ich würde noch eine dritte Komponente hinzufügen, die wir auch aus anderen Textstellen im Talmud sehen, und das ist die Gewohnheit. Gewohnheiten, das heißt, unser eigenes praktisches Verhalten hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Psyche. Wenn wir bestimmte Sachen tun, wirkt sich das sozusagen kognitiv auf unsere eigene Psyche aus und beeinflusst unser eigenes Verhalten. Das bedeutet also, unser praktisches Verhalten, die Art und Weise, wie wir uns praktisch verhalten, hat einen großen Einfluss auf unsere Entwicklung. Dann heißt es zum Beispiel weiterhin, dass die, ich werde nicht jeden einzelnen Punkt geben, aber vielleicht noch zwei Punkte, zum Beispiel, dass die Kinder, die die Kinder müssen eine bestimmte Beziehung zu ihren Eltern haben. Ja? Die Eltern müssen nicht blind sein, nicht taub sein, alle Hände haben, alle Finger haben und so weiter. Auf eine gewisse Art und Weise wissen wir, dass Kinder ihre Eltern immer als perfekt ansehen. Ja, Papa und Mama sind die Klügsten, die Größten, die Stärksten und so weiter. Und irgendwann kippt das dann und die Kinder verstehen natürlich, dass das nicht hundertprozentig so ist. Aber bis zu einem bestimmten Alter verstehen die Kinder das so. Ich glaube, dass das noch weitergeht. Ich glaube, dass Kinder für sehr, sehr lange Zeit die Stärke in ihren Eltern sehen müssen. Und das bedeutet nicht, dass die Eltern unfehlbar sind oder so tun müssen, als ob sie unfehlbar sind, sondern das bedeutet, dass die Eltern auch Fehler machen können, aber diese Fehler zugeben sollen und darüber sprechen sollen und über ihre eigene Unfehlbarkeit sprechen sollen. Das demonstriert wahre Stärke und die wahre Stärke gibt den Kindern ein Gefühl der Sicherheit. Und es ist dieses Gefühl der Sicherheit, was die Kinder brauchen. Das Gefühl, aufschauen zu können zu ihren Eltern, dass sie Role Models sind, dass sie Vorbilder sind und dass sie dort eine Quelle von Sicherheit haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das kann man verstehen als diese Abwesenheit von diesen Charakteristika, diesen physischen Charakteristika. Und schließlich, dass beide Eltern ihn zusammen zum Gerichtshof bringen müssen. Beide Eltern müssen zusammenarbeiten. Hier muss Einigkeit sein. In der Kindererziehung muss Einigkeit sein. Hier muss Konsequenz sein unter den Eltern. Hier darf es nicht sein, dass ein Elternteil sich gegen das Kind gegen den anderen ausspielt. Und es muss definitiv eine respektvolle und gleichgestellte Beziehung zwischen den einzelnen Elternteilen sein. Nur dann kann sich die Entwicklung von dem Kind wirklich gut voranschreiten. Das heißt, wir sehen hier, dass anhand von diesem extremen Beispiel im Grunde genommen sehr viele interessante Ratschläge in der Tora zu finden sind, wie eigentlich die Kindeserziehung idealerweise ablaufen kann. Also ich kann Ihnen nur sagen, dass es ist lohnenswert, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Was ist Hass? Und wie genau entsteht er? Und sind Kinder befähigt zu hassen? Die Definition von Hass ist normalerweise, dass Hass eine menschliche Emotion scharfer und anhaltender Antipathie ist. Und Hass entsteht, wenn tiefe und lang andauernde Verletzungen nicht abgewehrt oder bestraft werden können. Wenn ein Mensch, sei es ein Kind oder sei es ein Erwachsener, sich gegen lang anhaltende Verletzungen gegen ihn gerichtet, nicht schützen kann und er das nicht bestrafen kann, er sich nicht dagegen wehren kann, dann entwickelt sich ein innerer Hass. Ja? Laut dem Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe von Kirchner und Michaelis heißt es hier, die leidenschaftliche Abneigung gegen das, was uns Unlust bereitet hat. Und jetzt kommt ein Satz, auf den ich später streiten werde. Der Hass, das Gegenteil von Liebe, verabscheut nicht nur einen Menschen, sondern möchte ihm auch schaden. Ich bin einverstanden mit dem Schaden, aber nicht ganz einverstanden, dass Hass das Gegenteil von Liebe ist. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Erich Fromm unterscheidet zwischen zwei Formen von Hass. Er unterscheidet auf der einen Seite reaktiver Hass, der spontan auftritt, der dann auftritt, wenn sozusagen ein Angriff auf meine Person ist, auf meine Sicherheit oder auch ein Angriff auf meine Ideale. Es muss nicht unbedingt ein tatsächlicher physischer Angriff sein, auch wenn ein Angriff auf meine Ideale stattfindet, ja, und dieser Angriff extrem ist und wie wir gesagt haben, ich mich nicht dagegen wehren kann, dann ist die Reaktion darauf reaktiver Hass. Demgegenüber steht charakterbedingter Hass, der im Grunde genommen ein Resultat ist, in der Persönlichkeitsstruktur ein Charaktermerkmal, welches sich entwickelt, wenn ein Mensch sozusagen Hasssituationen über lange Zeit ausgesetzt ist. Wenn er sich sozusagen nicht dagegen wehren kann, auf lange Zeit, dann bekommt das irgendwie, wird das Teil seines Charakters und bekommt Zugang zu seinem eigentlichen Wesen, zu seinem Wesen als Mensch. Das bedeutet also, dass, so wie ich das verstehe, situationsbedingter oder reaktiver Hass definitiv als Bedrohung der Person auch von Kindern empfunden werden kann und auch von Kindern ausgelebt werden kann. Und insbesondere von Kindern, die lebensbejahend sind. Wenn es Kinder sind, die nicht lebensbejahend sind, dann fehlt das vielleicht, weil dieser Aspekt der Bedrohung fehlt. Aber von normalen, gesunden, lebensbejahenden Kindern ist definitiv Hass zu sehen. Und jeder kann das auch schon beobachten, vielleicht sogar an den eigenen Kindern. Manchmal hat man Situationen, wo ein Kind plötzlich mit einer extremen unerwarteten Aggression und beinahe so etwas wie ein Hass gegen ein anderes Kind reagiert von einem Moment auf den nächsten. Ja, zum Beispiel in Situationen, wo einfach ein Kind einem anderen Kind das Spielzeug weggenommen hat. Jetzt, natürlich ist das nicht so ohne. Das Kind identifiziert sich voll und ganz mit diesem Spielzeug und das Spielzeug wird wie ein Teil von ihm selbst. Und das andere Kind, was ihm das Spielzeug wegnimmt, ist wie ein Angriff tatsächlich auf seine Person. Und so empfindet das Kind es auch und deswegen reagiert es so stark darauf. Aber ich glaube, dass es ganz eindeutig ist, dass Kinder zu diesen situationsbedingten reaktiven Hass in der Lage sind. Ja, und es gibt natürlich bestimmte Faktoren, die das Ganze voranschreiten lassen, ja, insbesondere wenn ein Kind eher stur ist oder ein starkes Temperament hat, was Bereiche sind aus der genetischen Anlage, aber auch die andauernden verletzten Situationen, die von außen sozusagen auf das Kind wirken, die unterstützen diesen Hass. Und so sehen wir, dass Kinder, die sehr oft Waisenkinder zum Beispiel, die in Kriegsgebieten aufwachsen, voll von diesem Hass sind, weil sie einfach in Situationen sind, wo sie gar nicht anders reagieren können. Sie haben diesen Überlebenswillen, sie wollen leben, aber gleichzeitig sind sie konfrontiert und gezwungen, sich alleine mit etwas total Überfordernden beschäftigen zu müssen oder einen Ausweg daraus zu finden. Und oft ist dieser Ausweg einfach nur der Hass. Das heißt, bei Hass ist immer das Stichwort Perspektivlosigkeit. Ja, das Kind sieht keine Perspektive, sieht keine Möglichkeit, anders zu reagieren und die natürliche Reaktion sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen ist Hass. Und Hass ist allgegenwärtig. Das Judentum sagt, du darfst deinen Nächsten nicht hassen. Das ist eines von den 613 Geboten. Man muss irgendwie versuchen, damit zurechtzukommen, aber aus der Sicht des Judentums darf man keine solchen Gefühle von Hass in sich haben. Was ist mit Liebe? Sind Kinder in der Lage zu lieben und wie entsteht Liebe? Ich lese hier kurz vor und dann komme ich zum Schluss. Auf einem Aufsatz von einem Rabbiner aus dem letzten Jahrhundert, Rav Dessler, der Folgendes sagt. Wir sehen, dass Liebe und Geben immer zusammenkommen. Ist das Geben eine Konsequenz der Liebe? Oder ist es vielleicht umgekehrt? Ist Liebe das Resultat von Geben? Normalerweise denken wir, dass Liebe Geben verursacht, weil wir beobachten, dass ein Mensch Geschenke und Gefallen demjenigen zukommen lässt, den er liebt. Aber es gibt noch eine andere Seite. Geben kann Liebe verursachen. Und zwar aus demselben Grund, aus dem ein Mensch etwas liebt, das er selber erschaffen oder entwickelt und genährt hat. Er erkennt darin einen Teil von sich selbst wieder. Ob es ein Kind ist, das er in diese Welt brachte, ein Tier oder eine Pflanze, um das er sich kümmerte, oder sogar ein Ding oder ein Haus, was er machte oder baute. Ein Mensch ist in Liebe verbunden mit seinem Erschaffenen, denn darin findet er sich selbst. Und das ist tatsächlich auch, wie dieser Rabbiner und wie die jüdische Erklärung normalerweise von Liebe ist. Liebe, wahre Liebe, ist ein Produkt von Geben, ist ein Produkt von altruistischem Geben. Es ist bekannt, dass in der hebräischen Sprache das Wort für Liebe Ahava, der Schorisch, die Wurzel von diesem Wort ist Hab, was so viel bedeutet wie geben. Das heißt, in dem Wort lieben steckt eigentlich schon geben drin. Und es ist nicht so, wie man sich vorstellt, dass man hat Nähe, wenn man sehr viel bekommt von jemandem, sondern wahre und tatsächliche Liebe kann nur dann entstehen, wenn man jemanden altruistisch, kontinuierlich, ohne weitere Hintergedanke und ohne selber haben zu wollen, wenn man jemanden gibt. Ja, das heißt, das ist sozusagen dann das Produkt, was passiert. Das Produkt von solchem bedingungslosen Geben ist Liebe. Und deswegen bin ich auch der Meinung und damit schließe ich, dass Liebe und Hass nicht genau das Gegenteil voneinander sind und auch entwicklungsspezifisch voneinander getrennt werden müssen. Ich glaube, vielleicht kann man sagen, dass das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit, ja, aber nicht Hass. Hass, haben wir gesagt, ist ein Resultat davon, dass ein Mensch sich in einer auswegslosen, perspektivlosen Situation befindet, wo er ständig angegriffen wird und sich nicht anders helfen kann, als so darauf zu reagieren. Und Hass entwickelt sich schon bei kleinsten Kindern. Ja, man kann es vielleicht auch nicht unbedingt zuordnen, aber möglicherweise ist sogar ein Säugling zur Hassreaktion befähigt. Liebe hingegen ist ein Produkt von selbstlosem Geben. Und dazu sind Kinder möglicherweise nicht von kleinstem Alter an in der Lage, weil Kinder im kleinsten Alter noch sehr, sehr egoistisch sind. Aber es ist ein Entwicklungsprozess, der nach und nach kommt. Und dann, je mehr das Kind also auch in der Lage ist für dieses bedingungslose Geben, in dem gleichen Maße ist ein Kind auch in der Lage, selber Liebe zu empfinden. Nicht einfach nur Gewohntheit und Nähe, sondern tatsächliche und wahre Liebe zu empfinden. Und so glaube ich auch gezeigt zu haben, dass Hass und Liebe nicht wirklich Gegenteile voneinander sind und sich auch umgekehrt und verschieden entwickeln zu verschiedenen Altersstufen und in verschiedener Art und Weise. Zusammenfassend möchte ich also sagen, das Judentum erkennt an, dass es eine Anlage gibt, eine genetische Anlage gibt. Das Judentum erkennt an, dass es die Umwelt gibt, die auf uns wirkt. Das Judentum sagt, wir haben selber noch eine Entscheidung zu treffen, wie wir uns entwickeln können und wie wir uns entwickeln wollen. Und wir können uns nicht weder auf die Anlage noch auf die Umwelt sozusagen herausreden. Und außerdem, dass unsere Taten auch einen großen Einfluss auf uns selber ausüben. Wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, wird uns das in unserer eigenen Entwicklung auf bestimmte Art und Weise entwickeln helfen. Ich glaube, dass die Hass, dass ein Kind in der Lage ist zu hassen und befähigt ist zu hassen und dass ein Kind auch zu einem späteren Zeitpunkt womöglich in der Lage ist, auch Liebe zu empfinden. Und es ist natürlich unsere gemeinsame Hoffnung, insbesondere in dieser Zeit, wo wir so viele Konflikte sehen auf der Welt und nicht zuletzt, wo wir auch in unserem Land Israel so viele Konflikte sehen, voller Hass, voller Perspektivlosigkeit, dass wir hoffentlich Weisheit alle haben sollen, den Menschen eine Perspektive zu geben und auf diese Art und Weise, wenn sie die Perspektive sehen, den Hass begraben können auf der einen Seite und auf der anderen Seite anfangen können, in unserem unmittelbaren Umfeld und auch in unserem größeren Umfeld die bedingungslose Liebe in Form von bedingungslosem Geben zu praktizieren. Vielen Dank.